Liebe Fans und Freaks des SV Meppen, herzlich willkommen zurück bei der neuen Folge von 1912 der SV Meppen Podcast. Neben mir sitzt der, gegenüber von mir, neben mir ist er gar nicht, gegenüber von mir sitzt der Lukas.
Ja, wir haben unser neues Mikro. Ja, hallo, ich bin Lukas. Mal Tobi, der sitzt ja. Mir auch gegenüber.
Hallo, hier ist Tobi. Ich muss sagen, erstmal großen Respekt an euch, die ihr gerade zuhört, denn ihr seid wirklich der harte Kern. Ihr seid die hartgesottenen Fans, ihr seid die, die sich auch durch eine sechste Niederlage nicht verprellen lassen und immer noch beim SV sind und uns auch noch zuhören und sich auch noch sagen, ich tue mir SM-mäßig jetzt das auch noch mal an, dass ich mir was zu dem verdammten Spiel in Dresden anhöre. Dafür schon mal meinen größten Respekt und wir versuchen uns zu beeilen bei diesem schlimmen Spiel.
Nein, der wahre Fan kritisiert am meisten das, was er am meisten liebt.
Das stimmt.
Das trifft auf uns zu, das trifft jetzt
das,
auch auf
das
den
trifft
harten
ja
Kern
auch,
zu
auf und mich auf unsere und dich Hörerschaft zu.
Ja, genau. auf unsere Hörerschaft, auf den harten Kern, der dem SV Meppen immer noch treu ist, auf den trifft das zu, der hört sich diesen Podcast an. Ich höre mir auch immer gerne Podcasts an. Ich wollte gerade sagen, ich habe ja nur einen Lieblingsverein und ich höre mir keinen SV Meppen Podcast an. Außer diesen hier natürlich, aber nur halt zur Kontrolle.
Ja, achso.
Nee, ich wollte gerade sagen, ich höre mir auch gerne Sachen an über Sachen, über Spiele.
Natürlich auch etwas aus Narzissmus, aber...
Nee, aber auch wenn man, als ich noch Dortmund-Fan war, habe ich mir gerne den Rasenfunk angehört, wenn Dortmund da gewonnen hat. Jetzt höre ich mir den Rasenfunk nur noch an, was ein guter Podcast ist natürlich, und auch daraus zu lernen.
So.
Ja, aber genau, heute der SV Meppen gegen Dynamo Dresden, ein Auswärtsspiel stand wieder an. Das einzige Spiel in Deutschland, was vor Fans ausgetragen wurde.
Ja, von 999 Fans nicht ausverkauft.
Ja, genau, 820.
Schockiert. Ja. Schockiert.
Wahrscheinlich haben irgendwelche Sponsoren ihre Karten nicht abgeholt.
Das Thema hatten wir letzte Woche.
Ja, oder vielleicht waren auch Leute nicht im Stadion, weil, also ich glaube, dass...
Weil Corona.
Auch, ja, auf Corona halt einfach, ne? Denke ich halt auch, dass Leute dann auch Angst haben. Ist ja auch völlig verständlich.
Also wie viel in Dresden reinpassen? Auf jeden Fall sah das aus, also würden da 12 sitzen.
Ja, ich glaube 30.000 passen da rein.
Ja, ich hätte ja sogar noch 50 getippt, aber...
Kann auch sein, weiß ich jetzt auch nicht hundertprozentig. Aber ja, viele, es passen ja. Sehr viele rein. Aber ein bisschen besser.
Der ganze Osten konnte früher da.
Richtig. Ja, 3:0 Niederlage. Ja. Ein Spiel, was Gesprächsstoff wild wirkt. Und das
ich würde sagen, nee, auch weiter du, ich hatte Angst, dass du kurz sagst, Mut macht, weil nee.
Nee, so ganz Mut machen tut es wirklich nicht. Nein. Nee. Ja, gab halt eine Veränderung vor dem Spiel. Tilo durfte wieder nach Rotsperre, die er auch gesessen hatte, spielen für Andermatt.
Das in seinem Alter noch so fix geht, aber auch nur dank englischer Woche.
Ja, dank englischer Woche hat es nur eine Woche gedauert, nehmen wir zwei Spiele. Ja, es war ein 4-1-4-1-System oder 4-2-3-1-System. Pio war ein bisschen auch zurückgezogen auf der 6-8 und als Nebentanku. Allerdings.
Als neben Tanku? Ist Tanku jetzt so ein feststehender Begriff für so einen
Bulli? Tanku war halt auf der 10.
Der Tanku-Begriff, ja. Alles
klar. Tanku ist halt der Zehner oder halt, wenn man 4-1-4-1 spielt, hat man ja keinen klaren Zehner. Nee. Zwei offensive Zentrale. Aber Pio war immer so ein bisschen am Springen.
Ja, ich muss mal sagen, ich glaube, bevor wir jetzt so ein bisschen in die Sprechung kommen, klar ist Dresden, du sagst halt so schön immer, also zumindest wenn wir so unter uns sprechen, ja, das sind nicht die Punkte, die du holen musst, das ist nicht das Spiel, was du gewinnen musst gegen Dresden, das ist ein Absteiger.
Hab ich nicht gesagt, oder?
Nee, über Dresden jetzt nicht, aber so allgemein mal, wenn es um solche Vereine geht, sage ich jetzt mal, die halt
ja,
grundsätzlich mit aller Macht wieder nach oben streben, sage ich mal.
Ja.
Aber bei unserer aktuellen Lage... Ja. Musst du halt da auch mindestens mit einem Punkt glänzen, sonst wird das gar nichts.
Ja, das Problem ist halt, wir haben halt nicht die Punkte geholt, die man holen muss.
Richtig, die hast du nämlich auch alle liegen lassen. Das ist nämlich dann irgendwann die große Frage, welche Punkte willst du holen?
Musst du
wenn halt du nicht Punkte die Punkte holst, die du holen musst, und wenn du nicht die Punkte holst, die du nicht holen musst.
Ja. So gerundet würde ich sagen, 40 Punkte müssen wir noch holen. Ja. Irgendwie.
Knapp.
Ja, dann haben wir 46, das sollte für den Klassenerhalt reichen.
Das sind ja auch noch 30 Spieltage.
Genau.
Das heißt, sind anderthalb Punkte pro Spiel. Das heißt, jedes zweite Spiel muss ein Sieg sein.
Eigentlich schon, ja. Oder halt, so danach sieht es jetzt halt im Moment nicht aus.
Nee.
Ja. Ja, Dresden...
Aber das liegt an den individuellen Fehlern. Naja, egal, wir gehen erstmal ins Spiel.
Ja, Dresden hat anders als Kaiserslautern im Spiel davor halt mit hohem Pressing geglänzt, schon von Anfang an. Also Meppen hat sich, ich will nicht sagen hinten reingedrängt, aber man stand sehr tief. was auch noch gut war, die erste Halbzeit. Das hat alles noch ganz gut funktioniert.
Und man ist ja auch ein bisschen, genau wie du es gesagt hast, in diese Position gedrängt worden. Ne?
Ja.
Und hat dann aber man hat sehr solide aufgestellt.
Stark eigentlich gemacht, ja, fand ich. Also die erste Halbzeit war noch richtig gut. Es gab halt relativ viel Dominanz. Es war halt so ein bisschen so ein Spiel, wie man gegen Bayern spielt, wirklich. Da hast du ja auch wenig Chancen zu glänzen. Aber ja, also Bayerns Spiel ist ja viel mit Ballbesitz geprägt und auch viel Pressing, glaube ich, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Bayerns Spiel ist gerade nicht im Kopf, aber die strahlen ihre Dominanz ja halt durch das hohen Ballbesitz aus. Und so hat Dresden es auch so ein bisschen probiert in der ersten Halbzeit. Da hat mehr und weniger Erfolg. Die hatten zwar auch gute Chancen, aber meistens konnte Meppen das dann ja löschen. Ja, dann Plugmann mit einer schweren Verletzung, die schon relativ am Anfang des Spiels war, in der 20. Minute.
Ja, heftig, ne?
Ja, da hat man erst noch gedacht, jetzt hat er schon mal so ein paar kleine Unsicherheiten beim Rauslaufen und dann den Ball in der Hand. Dann dachte man, was war das denn? Und dann ja, ist er wohl im Rasen irgendwie hängen geblieben und hat sich er hat sich schwer verletzt. Gab einen Riss in der Patellasehne.
Patellasehne, ja, genau.
Ja, und fällt mehrere Monate aus. Ich behaupte aber mal, das war sein letztes Spiel für den SV Meppen.
Das gehe ich auch von aus, denn so klingt jetzt ein bisschen böse, aber so schlecht kann Domaschke, glaube ich, gar nicht spielen, dass man halt zwanghaft darauf wartet, dass Plogmann wiederkommt, weil Domaschke bisher immer einen guten Job gemacht hat.
Auch
beim Dresden-Spiel, genau, beim Dresden-Spiel auch einen guten Job gemacht hat, auch wenn wir 3-0 verkackt haben, was aber nicht am Torwart lag.
Nein, eigentlich alle Gegentore, die wir gekriegt haben, gut, eins vielleicht, aber.
Bei allem kann man vielleicht so ein bisschen, ja, das habe ich auch schon gedacht, aber sonst grundsätzlich kannst du ihm da nicht viel ankreiden. Das sind vielleicht auch kleine individuelle Fehler, die Plogmann auch gemacht hat.
Ja, passiert schnell. So viele individuelle Fehler waren.
Ja. Genauso wie wir uns versprechen, das ist auch ein kleiner individueller Fehler.
Ja. interessant war allerdings noch, es war ein indirekter Freistoß dadurch, aus 14 Metern, also im Strafraum. War eine interessante Klärungsvariante von
Christoph Hemmler. Wie Hemmler auf dem Boden lag. Ne?
Ja, das war echt lustig. Er lag da mit dem Rücken zum
Ball. Denn? Kurze Pause oder was?
Schwächeanfall. Ja, aber nee, clever eigentlich. Clever eigentlich. Die Mauer muss da nicht Angst haben, dass sie der Ball drunter durchgeschoben bekommen. Das kennt man ja auch wohl, das passiert ja auch. Dresden hat ja auch so die eine oder andere interessante Variante wohl drauf. Diesen angedeuteten Freistoß, der dann den ein anderer reingeflankt hat. Also da hatte man auch gedacht, jo, kann man so machen, aber es ist ja Gott sei Dank nicht. War gar nichts. Wobei, was heißt Gott sei Dank? Also wir wissen ja, wie es ausgegangen ist. Aber ja, war halt nichts. Was auch nichts war, waren unsere Standards in dem Fall oder unsere Ecken und Flanken.
Ja. Wobei das gerade, wo du es so erwähnst, klingt, als wäre das nicht schon standardmäßig unser Problem, dass das mit den Standards nicht klappt.
Ja, man hatte ja die Hoffnung, gegen Kaiserslautern sah das ja noch gar nicht so schlecht aus, was wir da vom ruhenden Ball sozusagen gemacht haben. Aber ja, jetzt hat man wieder sein normales Gesicht
gezeigt, genau, leider. Man hat sich wiedergefunden.
Ja, leider. Also das war auch wieder trümmermäßig. Also jede Ecke wurde vom ersten Pfosten abgefangen. Kein Funken Gefahr, die hohe Bälle, die wir gespielt haben, ausgestrahlt haben. Das war wirklich schwach. Ja, dann war die erste Halbzeit auch schon fast rum. Es gab noch das 0-1, oder nee, das 1-0, das 0-2 also aus unserer Sicht, aber das 1-0 nach einer Ecke natürlich, also auch wieder Standard. Also durch die Verletzung von Plogmann war natürlich auch lange Nachspielzeit. Klar, in der 4. Minute Nachspielzeit fiel dann das Tor. Ja, ein Ball verlängert und dann, also zwei Kopfballduelle verloren und, oder was, ich weiß nicht, das zweite, nee, das eine war ja kein Kopfballduell, das war ja dann, glaube ich, ein Schuss. Aber war dann drin und ja, dann konnte man wieder ja, mit Mundwinkel nach unten sozusagen in die Kabine gehen.
Ja.
Und ja,
psychologisch
schwierig. Ja, sehr, sehr schwierig. Allerdings, am Meppen kam ein bisschen mit Schwung aus der Kabine, 5 Minuten lang ungefähr, da haben wir versucht, ein bisschen Druck aufzubauen und das war eigentlich schon der ganze Druck der ersten Halbzeit. Der zweiten Halbzeit, also dann hat Dresden quasi sein Spiel wieder aufgezogen.
Ja.
Zu den Chancen kommen wir gleich übrigens noch. Also ich rush das jetzt hier durch. Wir haben das jetzt noch ein bisschen strukturiert, so ein bisschen. Also wir jetzt so grundsätzlich das Spiel so ein bisschen und dann gehen wir auf Abwehr, Mittelfeld und Sturm ein. Also falls ihr euch wundert, dass das jetzt halt schon so fix vorbei sein sollte. Ja, das 2-0 fiel auch nach einem Fehler von Putti.
Putti, ja.
Es war eine unglückliche Szene.
Alter Junge, ja. Ich saß vorm Fernseher und gedacht, was macht der da?
Ja.
Also ich habe es lauter gesagt und aggressiver. Das hat auch nicht
ich geholfen. Ich habe gar nichts gesagt, weil ich war ein bisschen erschüttert, ehrlich gesagt. Es, ja, wahrscheinlich passiert ihm dieser Fehler auch nicht wieder. Aber ich, das haben wir halt auch schon über die anderen 320 individuelle Fehler gesagt, die jetzt schon passiert sind diese Saison.
Ja, war, ich weiß gar nicht, habe ich es im letzten Podcast gesagt, dass ich an Putti so gut finde, dass er halt Fehler, die er macht, immer selbst wieder ausmerzt.
Naja, ja, der
genau. Wiedergutmacher.
Hat er sich, genau, der Wiedergutmacher, genau. Hat er sich auch angehört und gedacht, das kann ich auch anders.
Ja, es, Problem ist, was willst du da wieder gut machen?
Kannst du nicht.
Nee, kannst du dem.
Muss halt einfach lassen. Das Problem war, Putti ist halt schon, ja, ist auch schwer, ihm das jetzt im Nachhinein vorzuwerfen, aber dafür sind wir hier. Er ist halt relativ, relativ frei stand er da. Also er hat sich in diese Lage gebracht. Er wollte wahrscheinlich den ich glaube, Dörfler war das, oder also egal, wollte ihn wahrscheinlich anspielen, dass der Ball jetzt ausgeht oder ja, ins Tor aus oder ins Seiten aus, dann mit Einwurf oder Abschluss für Meppen gibt. Ja, dass der Ball dann halt vom Gegner an Putti abprallt und dann in den Lauf von ihm geht. Ja, das passiert wahrscheinlich nicht nochmal. Trotzdem ist das halt wieder ein Fehler, der dafür gesorgt hat, dass das Spiel komplett im Arsch war. Richtig. Ich meine, unser Spiel war ehrlich gesagt nach dem 1-0 schon im Arsch. Ich glaube, man wäre mit dem 0-0 sehr, sehr zufrieden gewesen. Hat das halt...
Musst du auch sein
bei 45 Minuten.
Dresden. Das ist
ja, absolut. Ich, ja. Einen Punkt hätte ich mich auch gut anfreunden können.
Ja.
Und ja, nach dem 1-0 war es im Arsch, weil alles, was nach vorne ging, also gerade in der zweiten Halbzeit, die erste Halbzeit, hatte man noch ein, zwei gute Chancen. Allerdings, was in der zweiten Halbzeit an Angriffe war, hat mich sagen lassen, ich stehe jetzt im, vielleicht sehe ich das zu negativ, aber ich glaube, wir haben die schlechteste Offensive der Liga. Wir haben zwar nicht die wenigsten Tore der Liga.
Ja, ich wollte gerade sagen, da bist du ja fast nicht der Einzige. Ich schmeiß jetzt einfach mal, auch wenn es vorhin anders besprochen war, das als Wort zum Spieltag ein.
Oh, da muss ich Kapitelmarken
ja das egal. Wort zum Spieltag jetzt von mir. Denn wo du gerade gesagt hast, wir haben im Zweifelsfall die schlechteste Offensive. Da möchte ich gerne auf das eingehen, was unser Trainer uns nämlich auch mal vorwirft. Ja, wir sind schließlich nur der SV Meppen. Wir haben keinen besonders großen Etat. Wir müssen gucken, dass wir irgendwie mit dem Material, was wir haben, mitarbeiten können. Bla, bla, bla. Und mir gefällt es einfach nicht, ja, das wissen wir selber, wenn allein der Trainer schon die ganze Zeit darauf rumhaut. Das Problem ist, der Trainer wünscht sich sicherlich nicht, dass wir auf ihm rumhauen. Können wir leider auch nicht verhindern. Letzten Endes muss er sich Schuhe anziehen. Ja. Und ich wage die Prognose, sprechen wir über den nächsten Spieltag, sieht das Ergebnis ähnlich aus wie das, was wir in Dresden eingefahren haben. Gibt es eine größere Diskussion über diesen Trainer. Mhm. Denn irgendwann muss da mal was kommen. Ich finde es halt nur sehr, sehr schlimm und sehr, sehr bedenklich, dass der Trainer, der ja halt so eine Leitfunktion auch hat, sich an keiner Stelle, also das habe ich zumindest die Saison noch nicht wirklich gefühlt, schützend sich vor die Mannschaft stellt, sondern im Gegenteil sich sogar raussucht und sagt, da war ein Riesenfehler individuell, da können wir nichts für, der hat Scheiße gebaut, da war ein Riesenfehler individuell, da können wir nichts für, der hat Scheiße gebaut, anstatt mal zu sagen, okay, vielleicht müssen wir noch Standards mehr üben, vielleicht müssen wir noch mehr irgendwie das Pressing üben, keine Ahnung. Mhm. Das tut der Mann nicht. Und das finde ich bei aller Bescheidenheit und so charmant, wie ich es noch sagen kann, zum Kotzen.
Fairerweise muss man sagen, wir wissen das natürlich nicht, wie er es intern macht. Das ist die Außendarstellung.
Das ist die Außendarstellung und mit der muss ich als Fan leben. Und die ist zum Kotzen.
Ja, das stimmt. Gebe ich dir völlig recht. Ich hatte da auch schon mit Lutz drüber gesprochen. Nach außen hin gibt es eigentlich wenig, was für Thorsten Frings spricht im Moment.
Richtig.
Wirklich wenig. Also die Ergebnisse sind es nicht. Die Leistung ist es nur zum Teil. Rhetorisch ist der Mann wirklich nicht auf der Höhe. Fachlich weiß ich nicht. Das kann man halt schwer sagen, weil er drückt sich halt immer schlecht aus. Deswegen, da will ich nichts zu sagen. Fachlich wird er wahrscheinlich wohl was auf dem Kasten haben. Sonst wäre er nicht der Trainer dieser Mannschaft. Aber gerade das stört mich auch wirklich, dass immer heißt, ja, wir sind ja nur der kleine SV Meppen.
Ja, und fachlich was auf dem Kasten haben, den Beweis ist er allerdings noch schuldig. Das, so fair und ehrlich müssen wir auch sein.
Ja, wie gesagt, das, er wird einen Grund haben, warum, warum er diesen Job gekriegt hat.
Warum er den gekriegt hat, da gebe ich dir recht. Warum er ihn heute noch ausübt, dafür ist er noch ein Beweis schuldig. Das Problem ist, da muss ich jetzt sagen, im Zweifelsfall sind wir als Verein so klein, dass du Schiss davor hast, natürlich einen zweiten Trainer parallel zahlen zu müssen. Ja, du musst ja finanziell auch darauf achten, dass man da halt als Vorstand irgendwie zu sehr Sorge hat. Auf der anderen Seite muss man sagen, bevor der Schaden noch größer wird, muss man vielleicht halt mit einem größeren Minus leben.
Ja, hat man bei Christian Neidert in der zweiten Saison auch schon gesagt.
Ja.
An dem hat man festgehalten, hat bewiesen, dass er es halt hinkriegt.
Du, keine Frage. Ich habe ja auch gesagt, die Trainerdiskussion ist heute noch nicht eröffnet.
Und deswegen hast du sie angefangen, okay. Ja. Gut, dann brechen wir das jetzt erstmal direkt ab.
Ja, dann war es das schon mit dem Wort zum Sonntag. Aber ich möchte nochmal, also kurz zusammengefasst, die Rhetorik nach außen ist verdammter Bockmist.
Da gebe ich auch recht. Ja, gab auch nicht so ein richtiges Aufbäumen halt nach dem 2:0. Man merkte immer, Dresden ist ein Tor deutlich näher als wir, ja. Was eigentlich traurig ist. Vor allen Dingen, also nach dem 1:0, wie gesagt, 5 Minuten sah das noch einigermaßen gut aus.
Vor allem, weil man sich auch in der ersten Hälfte so gut dargestellt hat, eigentlich lange Stand gehalten hat. Auch wenn es ein bisschen holprig aussah, du standst halt zwar tief, aber halt relativ solide.
Ja, tief stehen und dann Konter fahren, ist unser Spiel
eigentlich. Ganz genau. Ja. Und es hat halt einfach nur nicht funktioniert. Dann kriegst du halt das blöde Ding und lässt dich aber in der zweiten Halbzeit nach 5 Minuten komplett zerstören. So ist es eigentlich auf dem Feld gewesen.
Ja, nach dem 2:0 auf jeden Fall, genau. Dann war das Spiel eigentlich durch. So sind wir auch drauf gekommen. Ich habe es ja schon gesagt, nach dem 1:0, aber ja. Ja, die letzten 15 Minuten waren so ein bisschen bezeichnend, fand ich. Also da hat Meppen auch nochmal versucht, nach vorne zu spielen. Dresden lässt das auch in dem Fall zu, weil die haben dann halt auch 2 Gänge zurückgeschaltet und man bekommt 0 Gefahr aus Tor. Ich habe auch da gesessen und mir das angeguckt und gesagt, okay, der hat jetzt relativ viel Platz auf der rechten oder linken Seite. Passieren wird eh nichts. Also nee. Der bringt die Flanke vielleicht rein, da wird sie rausgeköpft oder so. Und selbst als Guter weiß es gar nicht, oder was Hemlein, auf jeden Fall die Flanke reingebracht hat auf den langen Pfosten, wo dann auch einer völlig frei stand, wo ich gedacht habe, ja, wahrscheinlich müsste ich jetzt angespannt sein, weil der ist eine gute Chance. Aber nö, bei mir war keine Anspannung zu spüren. Das Spiel.
Das ist das ganz Schlimme, dieses mit Hoffen, mit Fiebern und sowas alles, das ist bei mir komplett auf 0% im Augenblick, auch weil du irgendwie einfach auch das Gefühl hast, wird eh nichts.
Ja.
Es wird nichts. Du brauchst keine Hoffnung haben, das wird nichts.
Lag bei mir auch nicht daran, weil das irgendwie schon die 80. Minute oder so war und wir 2:0 zurückliegen, da denkst du dir so, ja, ist schwer ein Tor zu machen, aber trotzdem haben wir das.
Letzte Saison habe ich gedacht, wir liegen 2:0 zurück, es ist 80. Minute, wird noch alles gut.
Ja, ja. Ich meine, das hat ja das Spiel gegen Bayern 2 und gegen Uerdingen ja auch gezeigt. Oder das ja, also gegen Uerdingen war noch ein Jahr davor. Aber das hat gezeigt, das war zwar alles Heimspiele, trotzdem in Halle haben wir auch 3:1 noch umgedreht, sogar mit einem Mann weniger dann noch den Ausgleich geschossen. Also ja, das fehlt diese Saison irgendwie komplett. Diese kurze Hoffnung, die sich in uns aufgebäumt hat nach dem Karlsruher-Spiel, was ja auch kein gutes Spiel war, haben wir im letzten Podcast auch gesagt, aber wo wir gehofft haben, vielleicht könnte man das als Knotenlöser so ein bisschen ansehen, gerade dieses Tor des Willens. Dass man
auch selber ein bisschen mehr Motivation schöpft.
Ja, man hat gemerkt, okay, es funktioniert oder es scheint im Team doch zu passen, die Jungs alle auf den Rasen gelaufen und haben gejubelt mit Lukas Krüger, genau. Aber irgendwie, fiel mir schwer, da einen großen Teamgeist irgendwie zu sehen.
Nee.
Das 3:0 war dann in der Höhe auch hundertprozentig verdient. Also wir haben kein richtiges Tor verdient. Die einzig guten Chancen in der ersten Halbzeit waren ja auch vertändelt, halt dieses eine Ding, was dann im Abseits geendet ist, weil keiner irgendwie aufs Tor schießen wollte und Guda vielleicht weggerutscht war.
Ja.
Trotzdem sah das halt so aus wie, nee, ich traue mich nicht aufs Tor zu schießen. Ich habe jetzt, vielleicht liegt es am Selbstvertrauen, ich weiß es nicht, aber irgendwann muss es doch auch mal, ja, man muss doch auch selber irgendwann mal den Schalter im Kopf umsetzen und sagen, wir müssen doch irgendwie da rauskommen, wir müssen uns da selbst rausziehen und so. Ich weiß nicht, woran es jetzt irgendwie so krass fehlt. Weil ich habe noch eine Theorie, wo es fehlen könnte. Da kommen wir nach dem Spiel dann zu.
Okay, besprechen, ich bin gespannt.
Besprechen wir jetzt erstmal die Stationen. Also erstmal fangen wir mit der Abwehr an und dem Torwart dann. In der ersten Halbzeit eigentlich noch ein gutes Spiel gemacht. Wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, man stand hinten tief drin, was gut aber ist.
Aber solid, genau.
Ja, so also gut und solid. Man hat doch versucht, die Null mal zu halten, um schon mal einen kleinen Spoiler zu bringen. Wir haben nach diesem Spiel die schlechteste Abwehr der Liga.
Ach, schön.
Und mit Waldhof Mannheim kommt der beste Sturm der Liga.
Ach, schön.
Für uns. Ja. Voraussetzungen sind ja richtig gut.
Ja.
Ja, aber man hat halt versucht, die Null lange zu halten, was ja auch funktionierte, bis auf Standards. Die hat man dann anscheinend nicht geübt oder... Vielleicht kann man das auch nicht üben, ich weiß es halt auch nicht.
Also angemahnt haben wir es oft genug.
Ist halt auch die Frage, wenn ein Team Standards übt, was offensiv keine guten Standards zustande bringt, ob es dann bringt, da überhaupt Standards zu üben.
Standardmäßig nicht,
genau. Ja, ist schwierig da. Wir sind keine Trainer, wir sind nicht bei den Trainern dabei.
Der Chef der Abwehr, sage ich jetzt mal, im Tor zwischen den Pfosten, Erich Domaschke, hat einen Top-Job gemacht, muss ich sagen. Für mich eigentlich schon quasi Spieler des Spiels.
So ein bisschen,
ja. Ja, absolut. Der hat sich super gut verkauft, er hat ein super Comeback da gestartet, hat Blockmann top ersetzt, finde ich. und ist der einzige, dem man halt relativ wenig ankreiden kann auf dem Feld.
Ja, würde ich auch sagen, ja. Bünding hat auch noch ein gutes Spiel gemacht, auch keinen großen Fehler gemacht, hat auch sich um Ordnung bemüht. Putti halt bis auf die eine Szene hat auch nicht so schlecht gespielt, die Außenbahn. Aber
die war schon natürlich Hölle.
Ja, ist so, ja.
Was machen? Das muss man einfach auch mal sagen, so oft wie ich ihn lobe gerne, dann muss man auch mal sagen.
Ja, hast ja schon oft genug jetzt heute.
Ja.
Ja, die Außen waren auch wieder, also waren ja die Außen, die, also man hat ja nicht umgestellt, das System wie gegen Kaiserslautern, also Alassane und Ose auf Außen. Ich hoffe ehrlich gesagt aber, dass wir im Spiel gegen Mannheim wieder auf die altbekannte Amin-Balle-Lösung setzen, weil wir brauchen offensive Außen. Die beiden haben nach vorne wenig kreiert.
Ose war noch einigermaßen dabei, fand ich. Al-Hazameh natürlich nicht, aber Ose fand ich
schon. Al-Hazameh natürlich nicht. Nee. Also, ich, auch was, Ose war vielleicht öfter vorne, aber auch sehr ungefährlich. Also, muss man auch
ja, gut, sagen. Okay, da gebe ich dir.
Also, wenn man jetzt vorne rumläuft, aber nichts kreiert, ja, bringt es auch nichts. Man muss aber dann Al-Hazameh auch zugutehalten, dass seine Seite, ich weiß gar nicht, ich bringe immer die Seiten so ein bisschen durcheinander, ob das jetzt. Also, ich meine, er ist linke Seite. Ich weiß es aber gar nicht, ob die Flanken jetzt mehr über rechts oder links kamen. Aber Flanken waren noch. Haben wir auf jeden Fall diese Saison auch schon mal schlechter verteidigt. Von daher kann man denen da auch sagen, ja, war okay, was sie gemacht haben. Trotzdem, nach vorne muss mehr kommen. Da würde ich halt auch, ja, Putti und Bünning traue ich dann doch zu. Vor allen Dingen, wenn man auch jetzt neben Leugas wieder Egerer etabliert, würde ich dann hoffen, dass die sich so langsam einspielen, weil ich sehe lieber auch gerade einen Leugas in der jetzigen Form, braucht halt noch jemanden, der ja mit ihm das Zentrum dicht macht. Leugas hat, hat auch, zähle ich jetzt auch so ein bisschen dann zur Abwehr halb dazu, also als Bindeglied halt zum Mittelfeld nicht so richtig funktioniert. Er hatte viele Fehlpässe, also ist auch noch nicht so richtig. Er hatte ein gutes Spiel, das war quasi das, die 45 Minuten, wo er reingekommen ist, gegen Fair war es, glaube ich.
Ja, als er frisch gestartet ist wieder quasi.
Ja, ja genau. Ja. Da hat er Verantwortung übernommen. Ob er es jetzt tut, weiß ich nicht. Das kriegt man im Fernsehen nicht so richtig mit. Also bei Domaschke hat man es mitgekriegt. Er hat auf jeden Fall versucht.
Ordentlich rumgebrüllt hat er.
Ja, auf jeden Fall. Also der war ja auch schon mal Ersatzkapitän. Das hat man angemerkt. Mhm. Bei Leugas will ich es nicht ausschließen, aber mir ist es halt nicht aufgefallen. Mir sind halt eher die Schwächen aufgefallen vor Leugas. Also defensiv noch öfter mal ganz gut. Also dann den einen oder anderen Ball hat er dann rausgegrätscht oder den Zweikampf gewonnen. Allerdings so mit zum Mittelfeld hin hat es nicht so richtig funktioniert. Auch das Aufbauspiel gefiel mir absolut nicht. Also da nicht nur Leugas dann halt, sondern halt auch, da kann man da vielleicht auch Bünding und Putti mit reinnehmen. Die sind ja auch wichtig fürs Aufbauspiel. Das hat alles ja nicht so richtig funktioniert. Ja, Dresden hat halt auch ein paar Chancen. Ich schätze mal, wenn die konsequenter zu Ende spielen, wären die auch drin, aber gewesen werden in der ersten Halbzeit auch schon ein Tor gefressen, außer das jetzt das 1-0 nach Ecke. Aber es sah halt alles doch relativ ungefährlich aus. Das muss man der Abwehr dann halt zugute halten. Ja, aber wie ich vorhin schon sagte, Offensivaktionen über die Außen waren quasi nicht vorhanden, zumindest keine gefährlichen. Und deswegen plädiere ich wieder zumindest für ist schwierig. Eigentlich ist Ose macht ein besseres Spiel. Trotzdem wäre Ose der Erste, den ich rausnehmen würde, weil Ballmatt halt so stark ist.
Ja, Ballmatt ist einfach eine Macht, das stimmt.
Ja, und Amin ist halt.
Amin ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Der kann halt mal einen Top-Tag haben und macht sich selbst zum Spieler des Spiels quasi. Mhm. Oder du hast halt echt, wo du denkst, warum tauscht man den nicht wieder aus?
Ja. Amin ist wirklich noch ein Rätsel, warum der so stark abgebaut hat.
Ja, letzte Saison war ja der Leuchtturm.
Unersetzbar fast, ja. Und jetzt waren wir froh, dass er geblieben ist. Bin ich immer noch, klar.
Ja.
Er hat ja auch dem einen oder anderen Spiel auch durchblicken lassen. Wahrscheinlich dann nicht über das ganze Spiel, aber insgesamt, dass er halt doch eine wichtige Stütze sein kann. Aber war halt irgendwie nicht. Und was man aber der Abwehr komplett ankreiden muss, ist quasi an allen Toren, dass das immer mit fehlender Konzentration zu erklären ist, würde ich fast sagen. Also, wenn man bei einem Standard nicht vernünftig steht, das ist jetzt das dritte Spiel in Folge, wo wir ein Eckentor kriegen oder mehrere, da muss man einfach sagen, Jungs, das ist Kollektivversagen. Wie kann man denn in drei Spielen in Folge immer bei den Ecken patzen? Ich habe jetzt natürlich auch jetzt nicht die Paradelösung, wie man es besser macht. Nee. Trotzdem muss man sich angucken, das Spiel hat man bei einer Ecke gepatzt, das und das. Irgendwas stimmt doch da nicht. Woran liegt
es? Ich weiß nicht, ob man diese Szenen nicht genau analysiert hinterher, ob man sich das nicht zu genau anguckt, weil das muss denen doch letztendlich auch auffallen.
Ja. Das ist irgendwie die fehlende, ja, weiß ich nicht, irgendwie da geht der eine nicht richtig zum Kopfball hoch.
Der Videoscout war auf jeden Fall dabei,
habe ich gesagt. Ja, auf jeden Fall dabei, genau. Ja, das ist alles fehlende Konzentration in meinen Augen. Ja, auch da Putti das Ding.
Ja, er, volle Bulle.
Völlig, er hatte, wenn man sich das mal anguckt, es ist ja nicht immer, natürlich, du kannst, wenn du den Gegner anspielst und der Ball prallt doppelt ab, das ist natürlich ein Fehler, den kann man nicht verhindern. Trotzdem, wie dieser Fehler entsteht, das kann man verhindern. Du gehst doch in den Raum rein, wo du, wo dann dieser Fehler passiert. Wenn man sich die Szene nochmal anguckt, er hatte sehr, sehr viel Platz. Dann muss man halt dann den Ball entweder nach vorne pöllen, das machen die Mappen ja sowieso ganz gerne, oder halt ins Ausspielen und Einwurf dann versuchen, oder dann halt einen Einwurf in Kauf nehmen. Aber doch nicht dann auch so eine riskante Szene auch noch hervorrufen, dass ja. man wirklich in den Zweikampf geht dann noch. Gerade an der Strafraumgrenze oder an der Grundlinie. Das musst du einfach lassen. Und das 3:0, ja, wieder ein Tor in der Nachspielzeit, ist auch fehlende Konzentration. Ja. Auch ein bisschen ärgerlich von Pio.
Weißt du, da ist auch das Problem, du wusstest halt auch schon, bevor es gefallen ist, ja, jetzt hier Nachspielzeit fängt gleich an, wir kriegen auf jeden Fall noch einen. Also ich war mir so sicher, dass wir da 3:0 noch kassieren. Ja. Das ist unfassbar.
Ja, wirklich. Und was auch immer so ist, Pässe,
und man auch so das Gefühl hat, die letzten 10 Minuten danach haben die Jungs keinen Bock mehr und dann ist er eh verkackt und tschüss.
Ja, so ein bisschen kommt das raus. Ja. Ne? Ja. Und halt der Pass, der halt durch den 16er geht, wenn der Gegner einen Pass durch den 16er geht, kommt der meistens immer bei dem Mitspieler an. Wenn wir das machen, ist immer ein Fuß dazwischen. Das hat doch auch wohl seine Gründe, dass das bei den Gegnern funktioniert oder dass da halt die Flanke abgegrätscht wird oder abgeköpft wird und so weiter oder halt die Standards besser verteidigt werden. Aber bei uns denke ich mir immer so, jeder Angriff wird halt irgendwie konsequent zu Ende gespielt und wenn er nicht aufs Tor geht, dann irgendwie knapp daneben oder so und nicht so kläglich vergeben wie alles, was wir in der Offensive bringen. Ja. Wenn ich jetzt hier ein bisschen upgrade, tut mir das leid, aber ich muss mir ein bisschen Frust von der Seele reden, so wie gegen das Spiel gegen 1860.
Ja, da ist, also von mir hast du das vollste Verständnis.
Ja, schreibt uns auch gerne, wenn ihr das anders gesehen habt oder was ich jetzt vielleicht viel zu hart sehe oder warum es doch nicht so schlecht war. Man muss ja auch sagen, Dresden hat nicht schlecht gespielt. Das ist richtig so. Aber wenn wir immer.
Die wollen halt auch was, ne?
Ja.
So ist ja nun nicht.
Wir reden halt immer über Gegner, die dann irgendwie gewinnen, mal mehr, mal weniger hoch. Und hieß es dann immer, ja, aber so schlecht war der Gegner ja auch nicht. Also wir waren nicht so schlecht, aber trotzdem, wenn du das nach 20 Spielen sagst und musst das quasi nach jedem zweiten oder nach jedem Spiel sagen, ja, so schlecht war der Gegner nicht, wir haben trotzdem verloren, stehst du trotzdem abgeschlagen auf dem letzten Platz.
Richtig.
Das ist halt das Problem und daher mache ich mir auch richtig große Sorgen um diese Saison. Aber da kommen wir gleich noch zu. So, kommen wir noch mal zum Mittelfeld. Ja, habe ich schon gesagt, Egerer braucht unbedingt wieder, oder Andermatt, also ich bin ja pro Egerer definitiv, braucht neben Leugas, also Leugas braucht jemanden auch, auf den er sich mit verlassen kann. Mhm. Pio ist halt mehr jemand, der nach vorne geht. Mhm. Gefällt mir jetzt auch in den letzten Spielen immer mal hat mehr, auch, mal weniger gut, aber so richtig gut irgendwie noch nicht. Gegen Uerding hat er das beste Spiel der Saison gemacht. Ja, da richtig gutes Spiel gemacht, aber
hat er uns von alle Lob kassiert.
Ja, definitiv. Und alles andere war schwach. Ja, Tanku gefällt mir immer besser. Auch immer noch. Also der hat auch noch ein bisschen ja, geglänzt, will ich nicht sagen, aber hatte immer noch die besten Momente im offensiven Mittelfeld. Aber vielleicht glänzt er auch nur so ein bisschen, weil die anderen halt so stark untergehen.
Oh, unter den Blinden ist der einäugige König,
das wissen wir ja. Ja, genau. Allerdings in diesem Spiel das Mittelfeld hart zu kritisieren, ist auch so eine schwierige Sache, weil, wie ich schon sagte, dieses Bindeglied zwischen Abwehr, Mittelfeld und Sturm war halt irgendwie nicht so richtig da. Es gab halt wieder viele lange Bälle, die dann halt von entweder von Tanku, Pio oder Bosic halt verarbeitet wurden. Und dann ging es dann halt schon wieder auf die Außen oder nach vorne oder wie auch immer. Also irgendwie so richtig krasses Mittelfeldspiel war irgendwie auch nicht vorhanden, fand ich.
Hast du das irgendwie auch so gesehen? Nee, das sehe ich ziemlich ähnlich. Also ich habe ja tatsächlich sogar eher das Gefühl gehabt, wenn dann mal Richtung hinten was ging, hat Ose das mit eingeleitet.
Ja.
So, und hat das dann eher nach vorne gepearlt. Der Sturm konnte dann vielleicht mal ein bisschen was ausrichten. Ja, ausrichten ist ja schon bald zu viel gesagt. Aber die haben dann halt mal ein bisschen den Ball spielen dürfen. Ja, ja, und das Mittelfeld, das erschien mir komplett blass.
Ich hoffe ehrlich gesagt, dass Willi F. See wieder fit ist. Ist so ein bisschen mein Hoffnungsträger, aber ich habe auch niemanden anders, auf den ich jetzt irgendwie hoffen kann, so richtig, der jetzt für ein bisschen Kreativität sorgt, weil hohe Bälle nach vorne pöllen, die dann verteilen, ist mir einfach zu wenig. Vor allen Dingen, weil das einfach nicht funktioniert, diese Saison. Nee.
Und wir haben halt keinen. Weil jeder andere Gegner gezeigt, du wirst kaputt gerannt. Die machen ein bisschen schönes Passspiel hin und her, ein bisschen taktisch aufgebaut und machen dich damit halt lang. Und bei uns kommt halt so überhaupt durch. Nichts. Als ob man, also man muss doch auch im Training muss man doch wohl solche Situationen erarbeiten. Man muss doch sich wohl eine Vorstellung davon machen, wie das Spiel aussehen kann. Und das kann doch nicht immer nur sein. Also das, was wir jetzt spielen, so komisch das klingt, ist American Football.
Ja,
weißt du, sieh zu, dass du den Ball nach vorne kriegst, ich bringe ihn in die Touchdown-Zone, fertig.
Ja,
das ist... So, und das ist funktioniert halt nicht.
Tut mir auch weh, dieses Offensivspiel, das ist... Nee, wenn du keinen Dennis unterfasst, kannst du Kick and Rush halt nicht spielen. Nee. Wir müssen jetzt versuchen, wir haben doch gute Techniker. Tanku hat doch auch gezeigt, dass er technisch den Ball gut verteilen kann. Eigentlich, Piosek kann es doch auch. Piosek kann auch dieses Kurzballspiel spielen.
El Helve hat es auch gezeigt.
El Helve, genau. El Helve ist halt noch der am ehesten an die Ballverteilungsrolle rankommt. Jetzt hat Bosic immer den Vorzug gebracht.
Bekommen, meinst du?
Ja, bekommen, genau.
Ja.
Gefällt mir auch, was Bosic spielt.
Also ehrlich gesagt, Bosic wirkt so ein bisschen wie der König auf dem Spielfeld. Der wartet halt drauf, dass er halt den glorreichen Moment bekommt und das war's.
Ja und nein. Ja, es offensiv erscheint das wirklich ab und zu so, ist aber auch wirklich jemand, der nach hinten arbeitet. Das ist mir auch aufgefallen jetzt beim Dresden-Spiel. Deswegen, Bosic hat gegen Dresden besser gespielt als gegen Kaiserslautern. Weil Kaiserslautern war halt gefühlt nicht auf dem Platz. Jetzt hat er sich ja auch versucht, die Bälle zu erarbeiten hinten oder hat hinten ausgeholfen. Erarbeiten ist das falsche Wort, weil er hat den Ball dann nicht nach vorne gebracht, sondern halt ja, so wie unser Defensivspieler ist. Man hat den Ball und pölt ihn wieder nach vorne. Und dann kommt er halt irgendwie bumerangmäßig wieder. Ab und zu hast du Glück. Wir hatten ja, wie gesagt, diese beiden Chancen. Das war auch ein langer Ball, dann in die Schnittstelle der Abwehr. Aber wenn du solche Dinge halt auch nicht machst, ist ja auch so wie Dresden. Dresden hat halt auch sehr viele Dinger nicht gemacht. Die waren auch sehr inkonsequent in ihrer Chancenverwertung. Allerdings haben, wenn man sich zwei Chancen erarbeitet und macht beide nicht, oder man erspielt sich 10 Chancen und macht davon 3, oder man erspielt sich 20 Chancen, ja... Wenn wir uns einfach keine richtigen Chancen erarbeiten, dann will ich jetzt auch noch nicht hören, es fehlt, wir brauchen wieder einen Benjamin Giert. Ich habe letztens auch noch gelesen.
Habe ich auch irgendwo gelesen,
wieso holt man nicht Nico Granatowski und Benjamin Giert zurück? Weil die ja auch nur Ersatz sind in ihren, ich glaube, Grana ist auch noch verletzt, aber Giert spielt ja auch nicht bei Kiel. Und denke ich mir so, ja, wir haben jetzt einen Amin zurückgeholt, sozusagen, der nur ein paar Wochen weg war und den zu integrieren ist schon schwer genug. Mhm. Und einen Benjamin Giert will ich erstmal nicht wieder haben.
Nee.
Nicht so, wie der sich verhalten hat. Beim Granatowski sehe ich das noch ein bisschen anders. Allerdings
glaube ich nicht, dass er uns weiterhilft.
Ne? Nee, ja, ich glaube auch nicht, dass er uns weiterhilft.
Von außen haben wir eigentlich genug starke Leute.
Ja, muss man so sagen, aber ja, reden wir darüber. Lange saubere Bälle, unsaubere Bälle, habe ich ja vorhin schon gesagt, die nicht so richtig, ja, meistens ist dann, wird der Ball noch gut angenommen, dann ist entweder der Pass, der nicht funktioniert, oder der zweite Ball, der
vom Gegner kommt. Wir einfach in den leeren Raum auch passen,
da
kann Fehlpässe, es nicht mehr sehen.
Fehlpässe en
masse. Ja, das ist für mich ja schon, also in den leeren Raum ist für mich schon fast kein klassischer Fehlpass mehr. Fehlpass ist der, der halt zu kurz kommt, zu schwach geschossen ist, wo der Bein dazwischen ist.
Ja.
Aber wie oft da einfach wirklich in den leeren Raum gepasst wird und der Typ sich einfach wundert, warum da keiner steht. Ja, Leute, was ist mit Absprache? Was ist damit, dass man ein bisschen Koordination ins Spiel bringt? Und was ist damit, dass man eine klare Rollenverteilung für den Platz hat?
Ich finde ja auch, ja, absolut, da gebe ich auch vollkommen recht. Am Anfang der Saison hätte ich das noch durchgehen lassen, wenn sich ein neues Team das finden muss.
Keine Frage.
Jetzt sind wir aber am 8. Spieltag.
Ja.
Und so langsam sollte
ein Viertel der Saison ist gelutscht.
Ja, musst du wirklich so sagen, es stimmt. Ja. Deswegen, also da haben auch die Umschaltmomente nicht so richtig funktioniert. Das, was unser Spiel auszeichnet, oder das, was den SV Meppen so auszeichnet, das funktioniert dann einfach noch nicht.
Nee.
Ja. Wieder auch schwaches 1:1 haben wir auch aufgeschrieben, genau. Wenn dann, wenn man dann den Ball sich erdribbelt, dann läuft man in drei Gegner rein oder so und dann ist der Ball wieder weg. Das war auch bezeichnend, das war, will ich jetzt Rama keine Schuld für geben, aber das war halt seine Szene.
Ja.
Rama hat noch einigermaßen gut gespielt nach seiner Einwechslung. Zumindest besser als die Außen, die von Anfang an gespielt haben.
Mhm.
Aber dann hat er sich mal in den freien Raum gelaufen, musste dann ins Dribbling gehen, weil vorne wieder keiner stand oder nirgendwo Anspielmöglichkeiten waren, die irgendwie gefährlich waren, außer den Ball natürlich wieder zurückspielen, dann nochmal zurückspielen, über den Torwart wieder aufbauen. Das machen wir auch relativ häufig. Ist okay, wenn man das macht. Trotzdem macht man das nicht, wenn man schon am 16er ist quasi. Das kannst du natürlich machen in der eigenen Hälfte oder vielleicht, wenn du gerade in die gegnerische Hälfte reingelaufen bist, kannst du natürlich von hinten wieder neu aufbauen. Das ist kein Vorwurf. Das will ich auch nicht, dass das jetzt heißt, wir müssen immer nur nach vorne spielen. Nein, allerdings, wenn man schon so weit vorne ist und da nochmal zurückspielen, das geht einfach nicht. Ja, und Rama ist dann halt versucht nach innen zu ziehen. Ist ja so ein bisschen sein Spiel, aber ja, dann halt wieder festgelaufen. Nicht nur Rama natürlich, das haben auch Tanku gemacht, das hat Bosic gemacht, Guda gemacht. und auch schon weiter hinten, also auch Lörgers und Pio wahrscheinlich.
Jeder konnte das.
Jeder konnte das, ja. Das war wirklich das Problem. Ja, der Sturm, ja, umfasse ich jetzt mal halt nicht nur Bosic als Stürmer, sondern halt auch guter Himmlein und ja, Tanku natürlich auch. Was wirklich auch gefehlt hat, war so ein bisschen die Zweikampfstärke. Eigentlich so im ganzen Spiel, aber speziell aufgefallen ist es mir halt wirklich im letzten Drittel des Spiels, also wirklich dann vor das Gegnerstor. Das irgendwie fehlte da so der letzte Wille, dass man dann wenigstens auf den zweiten Ball irgendwie geht. Das hat alles nicht funktioniert. Bosic, wie ich schon vorhin sagte, in Verbindung mit Guda auch so ein bisschen, die waren ja immer so ein bisschen am Abwechseln, wenn er mal vorne ist. Das hat besser funktioniert. Trotzdem sehe ich darin keine große Zukunft.
Nee.
Dann will ich doch lieber mal, ich verstehe auch nicht, warum Düker seine Chance nicht kriegt. Düker ist, glaube ich, auch jemand, der, obwohl, ich weiß nicht, ob Düker jemand ist, der Bälle aufhat, aber gut, das hat bisher noch keiner so richtig gezeigt, dass es kann, der die Bälle dann runterpflückt und verteilt. Aber trotzdem würde ich gerne mal gut Düker sehen.
Fast am ehesten noch ein Helve.
Am ehesten noch ein Helve, genau, aber ja. Düker, das hatte Thorsten übrigens ja gesagt, hat sich erst ein bisschen hängen lassen, hat deswegen seine Chance gekriegt, jetzt gibt er aber Vollgas. Das hat er nach dem vor dem Spiel gegen Halle, glaube ich, gesagt. Also dem war er nicht mehr im Kader, glaube ich. Also irgendwie alles ein bisschen wirre. Trotzdem würde ich jetzt mal sagen, Bosic hatte seine Chance, ist bestimmt ein guter, trotzdem glaube ich nicht, dass er ins Spiel passt. Ich würde gerne mal, sage ich auch immer wieder, El Helve und einen Stürmer sehen. Das würde dann haben wir wenigstens drei mit Guda, wenn er denn spielt. Wobei, wahrscheinlich würde ich Guda dann eher rausnehmen. Aber dann hast du wieder zwei, die Torgefahr halt auch schon gezeigt haben. Guda hat auch schon ein Tor gemacht. Das will ich so nicht sagen. Aber trotzdem möchte ich dann doch jemanden sehen, der den Ball runternimmt und verteilen kann. Und halt noch jemanden, der auch krass torgefährlich ist.
Ja.
Aber das sind alle noch schuldig, das zu zeigen. Ja, die besten Chancen, die wir hatten, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Tanku, Guda, Bosic, wobei der Pass auf Bosic wahrscheinlich eher ein Ausrutscher war, weil der Rasen, gedacht, ja. Der Rasen war auch wieder ein Trümmer. Ich glaube, mit einem besseren Rasen hätten wir Plugmann vom Tor. aber ja, das war so ein Ding. Tanku, der eigentlich schon abziehen musste, zieht in die Mitte, war ein guter Pass, aber auch wieder so ein Ding, dass er dann wieder wegrutscht, das, ja, es sind halt wieder diese Fehler, die wahrscheinlich nie wieder passieren, aber die doch in jedem Spiel wieder passieren.
Verdammt individuelle Fehler.
Genau. Ja.
Ja. Wir müssen es danach zu groß sagen, haben wir vorhin halt auch schon uns wirklich darüber ausgelassen, dass das halt auch eine Sache ist. Das kann einem langsam keiner mehr erzählen. Nee. So viele wie individuelle Fehler haben, wie wir haben, sind das ziemliche Kollektivfehler.
Ja, man muss das sagen, wenn alle individuelle Fehler machen, liegt es vielleicht doch irgendwie an der ganzen Mannschaft, am System,
das System ist, glaube ich, wirklich das Problem.
Ja, ich weiß also nicht, wir spielen ja eigentlich kein anderes System als früher. Ja, das könnte vielleicht aber auch das Problem sein, weil wir halt die Spieler nicht mehr haben, die dafür da sind.
Ja.
Thilo Lörgers hat ja im Interview gegen Halle, als wir 4-1 verloren haben, auch gesagt, ja, die Mannschaft hat ein klares System und wir haben eine Ahnung, oder wir haben ein klares Ziel, wie wir Fußball spielen wollen. Weil es halt da auch hieß und auch so
mit Thorsten Frings. Ich hoffe, sie haben es bisher noch nicht gezeigt.
Ja. Ja, irgendwie, ich erkenne da auch noch keine klare Linie. Also ich erkenne die Idee dahinter, ich sehe aber mehr Fehler als gute Sachen.
Wenn das die klare Linie ist, kleiner Tipp, Jungs, ihr braucht eine neue.
Ja. Schnell zusammengefasst nochmal eben, kaum Schüsse aufs Tor, schlechte Flaggen und viele Fehlpässe. Das hat sich durch das Spiel gezogen und das zieht sich auch so ein bisschen durch die ganze Saison.
Ja.
Selbst unsere Siege, die wir eingefahren haben gegen den FCK gegen Uerdingen.
Das war ja jetzt nicht loyal, das war ja jetzt nicht.
Das war keine Leistungsausbrüche.
Nee,
also der rausgespielte.
Das Quäntchen Glück, das war ein großer Pott in dem Augenblick und damit hast du das Spiel gewonnen.
Ja, wir haben, wie viele Tore haben wir? Wir haben 9 Tore gemacht. Davon waren wahrscheinlich 2 oder 3 gut herausgespielte Tore. Also ein Drittel, würde ich sagen, maximal.
Und das nach 8 Spieltagen.
Nach 8 Spieltagen. Ja, das ist halt schwierig. Das ist halt der Grund, warum ich sage, wir haben eine schlechte Liga. Ich kann nicht sagen, wir haben die schlechteste Offensive der Liga, wie ich es halt in unserer WhatsApp-Gruppe so gesagt habe, aus dem Frust heraus, weil das wieder alles nicht funktioniert, weil ich habe natürlich nicht die ganze Offensive gesehen der ganzen Liga. Mhm. Trotzdem sehe ich das und denke mir so, boah, also ich habe mir das Lübeck-Spiel halt, das war am Freitag, das Lübeck-Spiel angeguckt, die gegen Viktoria Köln da 2-0 gewonnen haben und das war halt schon schön anzusehender Fußball. Und schön anzusehenden Fußball, also über 90 Minuten.
Was? Den hätte ich auch mal wieder gerne.
Ja, eben.
Schön anzusehenden Fußball.
Das weiß ich nicht. Ich meine, so ein dreckiges 1-0, das ist auch super. Das
musst du auch mal haben.
Ist
auch geil fürs Gefühl mal, ja. Aber damit kommen wir nicht durch die Saison.
Nee, aber wenn ich das Spiel so sehe oder wenn ich mir die ganze Saison bisher so ansehe, denke ich mir so, also wenn es einen klaren Abstiegskandidat gibt neben dem FC Magdeburg, sind das halt leider auch wir. Und
Das ist die
traurig.
Definition, die ich für unseren Verein nicht möchte.
Nee, absolut nicht. Weil jetzt fängt, Lübeck hatte bis dahin noch kein Spiel gewonnen. Die haben jetzt auch 2-0 gewonnen, auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Und wenn ich mir angucke, ich weiß nicht, wer absteigen soll im Moment. Also deswegen musst du halt Punkte sammeln. Und dann musst du auch die Punkte sammeln, die du eigentlich nicht sammeln musst. Wenn man jetzt schon
in Dresden wäre es auf jeden Fall einer gewesen.
Ja, eben. Und Punkte musst du holen gegen Halle, Punkte musst du holen gegen Verl. Punkte musst du vielleicht auch holen gegen Viktoria Köln. Das sind halt alles Vereine auch, die mit dir um den Platz in dieser Liga kämpfen. Ja, das ist halt das Problem.
Das ist das große Problem.
Und das große Problem, was wir auch haben, ist, dass diese Saison etwas fehlt, was die drei Saisons davor halt immer da war. Wir haben nämlich immer einen Unterschiedsspieler gehabt. Wir haben ein gutes Team. Wir haben auch wohl ein sehr gutes Team. Wir haben aber ein sehr gutes Team in der Breite. Qualitativ eigentlich auch ein gutes Team auf dem Platz, wenn du dir die ganzen Spiele anguckst. Wenn du dir einen Lars Bünding anguckst. Wenn du dir einen Alassane anguckst. Oder einen Hämlein, Bosic. Das sind alles gute Spieler. Die haben alle Stamm gespielt in ihren einzelnen Vereinen. Hämlein ist ein bisschen in Ungnade gefallen, war aber davor Kapitän. Bosic weiß ich es ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau. Der hat aber bei Chemnitz auch zumindest ein Tor gegen uns gemacht. Vielleicht war das auch der Grund, warum wir ihn geholt haben. Weiß ich jetzt nicht mehr genau, ob er da wirklich Stamm war. Aber trotzdem eigentlich auch ein Spieler, der Tore schießen kann. Ich glaube, in der Regionalliga hat er ordentlich genetzt. Und wenn man sich nämlich mal anguckt, ich habe mir mal so die ganzen Statistiken rausgesucht. Nach 8 Spielen in der Saison 17-18, das war halt unsere erste Drittligasaison, da war auf Platz 2 der Torjägerliste Benjamin Giert mit 5 Toren nach 8 Spieltagen. Und in der Scorerliste ist ein bisschen weiter runter, weil er hatte 5 Tore gemacht und eine Vorlage. Aber ja, das sind halt schon 6 nach 8 Spielen, 6 direkte Torbeteiligung. Ja, die hat diese Saison natürlich niemand. Wenn man dann in der zweiten Saison nach 8 Spieltagen guckt, da muss man schon ein bisschen länger suchen, bis man da einen Scorer findet.
Proschwitz ist erst im Herz gekommen.
Proschwitz ist erst deutlich später gekommen. Und das war halt so lange auch so ein bisschen der Knotenlöser auch. So, da hatten wir auch wahrscheinlich ein gutes Team. Ich habe es jetzt nicht mehr 100% im Kopf, aber da hatten wir Kleinsorge noch, da hatten wir Granatowski noch, natürlich auch Vidovic und so weiter. Alles noch gute. Aber da war Nico Granatowski mit 2 Toren drin nach 8 Spielen. Und da waren wir auf Platz 20 mit auch 6 Punkten. Also da lief es ähnlich scheiße. Da hatten wir 1 Sieg und 3 Unentschieden. Deutlich weniger Niederlagen ist, glaube ich, fürs Gemüt ein bisschen besser.
Das glaube ich auch.
Und dann gucken wir nochmal in die letzte Saison. Oh. Wird man natürlich auch wissen, wer da ein Topspieler war.
Auch wenn es
da
bei
Dennis Undaf.
Genau, der hat es auch ein bisschen länger gedauert, bis der Knoten geplatzt ist. Aber ab Spiel 3 oder 4 ging es richtig
ab. Weil man auf Platz 2 der Topspieler.
Ja.
Ne, mit einer Note von 2,33. Guck mal eben, wo er da in der Scorerliste war. Er war ja meistens auch jemand, der nicht so krass sich auf Tore schießen spezialisiert, sondern er konnte beides halt immer ganz gut und er war halt auf Platz 5 mit 4 Toren und 3 Assists. Ja, gucken wir nochmal in diese Saison. Ich weiß es ehrlich gesagt selber jetzt gerade nicht, aber es müsste ja Hilal El-Helve sein mit 2 Toren. Ist ja, glaube ich, der Einzige, der 2 Tore gemacht hat. Ja, auf der ersten Seite definitiv nicht. So. Ja, Platz 19. Hilal El-Helve, 2 Tore und keine Vorlage. Guda hatte, glaube ich, noch 1 Tor und 2 Vorlagen. Der ist dann, glaube ich, bei den Scorern, aber in ähnlicher Position. Das fehlt uns gerade. Wir haben wohl ein gutes Team, aber es fehlt so ein bisschen der Leader. Wie gesagt, ich bin mir sicher, dass Leugas einer ist. Es fehlt aber jetzt doch so ein bisschen jemand, der, weiß ich nicht, das Teamgefühl sich vorruft und der hat dafür sorgt, dass wir eine klare Linie spielen können. Da will ich jetzt Thilo Leugers nicht für verantwortlich machen. Das wäre auch ein bisschen unfair, weil das kann er ja nicht alleine. Aber wir brauchen so ein bisschen so einen Ankerpunkt irgendwie, so ein Unterschiedsspieler
einfach. Den Fels in der Brandung,
ja. Genau. Und das war halt in der ersten Saison Benjamin Giert, das war in der zweiten Saison Nick Proschwitz, das war in der dritten Saison Dennis Undaf. Nur wer wird es jetzt? Ich habe halt vor der Saison gesagt, ein Hilal El-Helve könnte es eventuell werden. Ist das nicht geworden. Und Wir haben halt niemanden.
Wir haben im Augenblick keinen, der sich dafür anbietet.
Nee, wir haben ein ganz gutes Team, aber halt es fehlt für den Klassenerhalt, so krass sage ich es jetzt einfach mal, einen, ich will nicht sagen Stürmer, weil vielleicht brauchen wir keinen Stürmer, aber vielleicht brauchen wir brauchen einen kreativen Punkt im Mittelfeld.
Ja.
Die Abwehr, obwohl wir die schlechteste Abwehr der Liga haben, würde ich sagen, ist nicht unser Problem. Das klingt ein bisschen paradox.
Okay, ja, okay.
Aber ich glaube, es halt einfach, wenn man da irgendwie die Standards versucht, wenn man da irgendwie die Standards auf die Reihe kriegt, ist das eigentlich eine gute Abwehr. Meistens entstehen die Gegentore aus dem Mittelfeld heraus. Das 3:0 ist dafür bezeichnend, weil da auch ein individueller Fehler von Markus Piontek, muss man sich einfach mal angucken. Es tut mir auch leid, ihm so jetzt da vorzuheben, das ist genau wie wir es mit Putti auch gemacht haben, aber er will da einfach zum Ball gehen und legt dann den Ball direkt einem Dresdner vor. Ehrlich gesagt ist mir so ein Gegentor lieber als das von Putti, weil Putti hat sich selbst in die Bedrängnis gebracht. Ja, Pio richtig. In dem Fall natürlich auch, er wollte halt den Ball haben und irgendwie noch was einleiten wahrscheinlich. Und ja, es fehlt dieser kreative Punkt im Mittelfeld. Da bin ich mir sicher. Und da ruhen meine Hoffnungen auf Willi Ersejew. Er hat, glaube ich, in der gesamten Zeit im Meppen noch nicht so hundertprozentig bewiesen, dass er das sein kann.
Nee, genau.
Aber gerade jetzt brauchen wir es. Wir werden niemanden verpflichten. Da muss ich, glaube ich, die Hoffnung einfach mal nehmen, jedem, dass ein Nick Broschelt wird nicht nochmal vom Himmel fallen.
Nee.
Und sonst kriegst du wahrscheinlich auch, ich sag mal, solche auch mit, Spieler auch nicht.
Auch mit der aktuellen Situation, die wir da haben,
das
auch, sind wir auch komplett unattraktiv für irgendein Ausnahmetalent. Ne?
Ja, das denke ich auch. Deswegen, also da, boah, das wird eine harte Saison. Aber das wussten wir vorher. Aber
dass es so schlimm wird, habe ich nicht erwartet.
Nee, ich auch nicht, ehrlich gesagt. Weil ich habe auch gedacht, wir haben uns gut verstärkt. Wir haben quasi jeden ersetzt so ein bisschen.
Ja, genau. Du hast die Lücken gut aufgefüllt. Und,
ja, aber anscheinend nicht.
Mario Neumann ist noch da. Wenn wir unser System irgendwie weiter durchpreschen können und in der Mannschaft weiterfahren können, dann soll das wohl funktionieren. Aber davon sind wir im Augenblick weit, weit, weit entfernt. Und jetzt kommen wir am nächsten Wochenende in die Waldhöfer.
Die Waldhöfer,
gegen die einer unserer Lieblingsfeinde.
gegen die wir in der dritten Liga, in der erweiterten dritten Liga noch kein Tor geschossen haben, aus dem Spiel heraus sozusagen. Also die Relegation zweimal 0:0 und das 0:0 in der ersten Saison, wo die der letzten Saison halt, in Mannheim und zu Hause haben wir 1:0 verloren. Also Tore schießen gegen Mannheim können wir einfach nicht. Deswegen ist es gerade jetzt der allerwichtigste Punkt.
Außer man kreiert Elfmeter, die dann aber auch mal versenkt werden müssen.
Ja gut, Elfmeter schießen war es ja, genau. Aber
wobei, selbst da hat ja einer daneben geschossen. Das ist ja eigentlich eher die Sache
gewesen. Aber einer mehr bei Mannheim.
Ja. Nee, den meinte ich ja auch. Der Kollege, der gegen Pfosten geknallt hat, hat ja letztendlich die
Aufstieg
entschieden.
Ja, guter Mann.
Jobangebot.
Aber, wie gesagt, bester Sturm trifft auf schlechteste Abwehr. In den Büchern steht das halt jetzt so als klares Ding, dass die uns hier 4:0 aus unserem eigenen Stadion schießen. Allerdings muss man sich vor Augen halten, wir haben nach einer noch schlechteren Leistung gegen Halle immerhin einen Sieg gegen Kaiserslautern geholt. Kaiserslautern hatte auch ein gutes Spiel gemacht vorher. Die haben nur 1:1 gegen Ingolstadt gespielt natürlich, aber zu dem Zeitpunkt konnte Kaiserslautern noch nichts anderes als unentschieden spielen. Und das war auch eine sehr gute Leistung von denen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ja, ich habe mir dann einfach mal so die Highlights von dem 5:2 gegen Magdeburg angeguckt. Und das 1:0 fiel nach einem Standard. Das hat mir schon wieder ordentlich Angst gemacht. Allerdings war das auch ein Standard, den Magdeburg sich selber reingehauen hat, so ein bisschen. Also sehr krasser Torwartfehler, muss man einfach sagen. Das 1:1 von Magdeburg war so ein bisschen, also Tore und Gegentore natürlich. Also ist natürlich, Gegentore sind auch wichtig, um zu wissen, wie wir sie knacken können. Alle Mapner hören jetzt ja zu aus dem Team und hören sich das jetzt an, haben jetzt die Schilder angehört und werden jetzt das umsetzen, was ich denen jetzt sage.
Ja, ich glaube auch.
Das war so ein bisschen wie unser 3:2 gegen Kaiserslautern von Lukas Krüger. Also ein langer Ball, können wir auch ganz gut. Halt auch in die
gegen viele Verteidiger durchgepresst quasi.
Na genau, der Pass kam halt in den freien Raum, das können wir noch nicht so gut. Also der freie Raum halt, wenn er im Aus ist, das können wir ganz gut.
Doch, freien Raum können wir, ist halt niemand da.
Genau, aber dann hat er sich da gut durchgetan, genau wie du sagtest, gegen viele Verteidiger durch und auch ein starker Schuss, das war aus, keine Ahnung, 16 Metern, also von der Strafraumgrenze ungefähr. Und ja, das 2:1 für den Waldhof. Auch viele Kopfballverlängerungen nach einer Ecke oder was nach einem Freistoß, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Also viele hohe Pässe und viele Kopfballverlängerungen, die dann halt bei dem Stürmer landen, der dann eingenickt hat. Sah der Torwart auch nicht so hundertprozentig gut aus, allerdings wäre ich da, also muss man sich einfach mal angucken. Er hat halt einen Kopfball ungefähr vom Fünfer halt von der Linie reingeköpft. Allerdings war er auch in Bedrängnis von einem Magdeburg-Verteidiger und der hat es halt nicht gebacken gekriegt. Ja, das 2-2, aber ein Eigentor von Marcel Siegert. Das muss man auch immer erwähnen, wenn Marcel Siegert wieder einen Bock schießt. Das ist auch immer schön. Unser treuer Hörer, gehe ich von aus, Benny Gommert wird sich freuen. Ja, 2-2, das war auch ein schöner Pass durch die Abwehr wieder, also in die Schnittstelle. Die stehen, die haben auch relativ breite Räume immer in der Abwehr, im Mittelfeld und so. Da kann man dann auch den tödlichen Pass spielen. Hat Bosic und Gude auch schon gezeigt und Tanku, dass sie es eigentlich können, diesen tödlichen Pass spielen. Oder halt Bünning, langer Ball nach vorne. Haben sie alle gut hingekriegt, aber halt deutlich zu wenig gezeigt und halt nicht konsequent genug. Ja, und so ist dann halt das 2-2 gefallen. Also passt dann halt in den 16er und Seegert hat ihn dann irgendwie ins Tor gestolpert. Sah echt ziemlich witzig aus. Das 3-2 für Waldhof. Ja, für den Waldhof war ein schönes Kurzpassspiel im Zentrum der Abwehr, also viel hin und her. Das sah schon ziemlich attraktiv aus. Das macht mir auch ein bisschen Angst, weil ich habe die ja auch relativ weit unten getippt. Ich weiß gar nicht, ob ich sie auf Abstieg getippt habe, aber eigentlich war mir klar. Den Waldhof habe ich auf Abstieg getippt. Bei Magdeburg war ich mir nicht mehr 100% sicher, ob ich sie. Aber die habe ich auch unten irgendwo hingetippt. Ja, das 4-2, hoher Ball, Bock vom letzten Mann. Der dann
das Zweikampfduell verliert.
Ja, so wie er das hingekriegt hat, nicht. Gott sei Dank. Ja, und das 5-2 war ein direkter Freistoß. Ja, da war das Spiel aber logischerweise schon durch. Das 4-2 war in der 87. Minute.
Auf jeden Fall haben die Waldhöfer deutlich gezeigt, dass sie Tore schießen können.
Ja, das
da sind
wir noch schon ein bisschen Angst. Ja, deswegen, also diese ganzen Flanken, die wir geschlagen haben, muss man sich auch mal überlegen, ob es halt so sinnvoll ist, an die Grundlinie zu laufen und dann die Flanke zu setzen. Weil meistens, wenn man so weit nach hinten gelaufen ist, hat die Abwehr sich schon so formiert, dass man alle Räume eigentlich dicht gestellt hat und dann halt die Leute so gedeckt hat, dass man denen die Flanke halt rausköpfen kann. Habe ich heute im Rasenfunk gehört, eine sehr interessante Idee. Ich habe ja so, schon mal in einem Podcast gesagt, dass ich auf Halbfeldflanken wo stehe. Ich weiß natürlich noch nicht, wie sie diese Saison so laufen, weil wir haben sie noch keine vernünftige hingekriegt. Aber wenn man dann halt an die Grundlinie läuft und wieder zurück, sich ein bisschen zurückzieht an den 16er oder an die 16er Grenze wieder so ein bisschen, muss natürlich auch ins 1-1 so ein bisschen gehen. Das ist ja okay, aber dann muss die Affe wieder ein bisschen rausrücken oder die Meppener Spieler, in dem Fall halt beides. Und dann ist die Abwehr halt ein bisschen unsortierter und dann muss man mal versuchen, den Ball zu bringen, die Flanke. Vielleicht einen hohen Pass, also eine hohe Flanke oder vielleicht auch ein flacher Ball in den 16er, aber das müsste man mal probieren. Einfach an die Grundlinie laufen, eine schlechte Flanke schlagen, ist halt einfach nicht drin. Das muss man jetzt einfach nach 8 Spieltagen sagen, so funktioniert es einfach nicht.
So funktioniert es nicht, ne.
Deswegen, also das wäre vielleicht auch nochmal eine kurze Idee, wenn das irgendwelche Mappner hören. Dass man da vielleicht einfach diese Flanken so ein bisschen überdenkt. Also man kann natürlich auch, deswegen hoffe ich halt, dass Amin und Balle wieder spielen. Wenn die nämlich über außen sind, können sich halt Hämlein, Guda, Krüger oder Rama, wer auch immer spielt, können sich halt ein bisschen wieder ins Zentrum zurückziehen.
Ja.
Also nicht zurückziehen, aber ins Zentrum fallen lassen.
Fit sind sie auf jeden Fall alle.
Ja. Da bin ich nicht 100%. Ich glaube, Hasi Hasemann war halt in Dresden nicht dabei, weil er immer noch Probleme mit seinem kleinen Finger
hat. Ja, ich war jetzt bei Balle und...
Ja, bei Balle bin ich mir auch noch nicht 100% sicher, ob es für ihn schon für 90 Minuten reicht. Bei FCF ehrlich gesagt auch nicht, weil der schon so lange verletzt ist. Aber ich glaube, der hat ja 2 Wochen eigentlich schon durchtrainiert. Das müsste eigentlich langsam wieder gehen.
Schauen wir, was passiert.
Ja.
Wir hoffen sehr, liebe Mannschaft, das sage ich jetzt auch nochmal eben als Endwort, dass wir am Wochenende mal wieder ein bisschen schöneren Fußball sehen. Dass wir
leider nicht im Stadion.
Leider nicht im Stadion. Wir wären gerne bei euch, würden euch gerne unterstützen, das wisst ihr. Aber wir möchten gerne wieder ein bisschen mehr Leidenschaft verspüren und nicht nur Frust. Und da liegt es jetzt in erster Linie tatsächlich, so böse das klingt, auch an euch, mal wieder ein bisschen Leistung auf den Platz zu zaubern.
Ja, also Kampf und so. Dieses komische Interview von Björn Müller, wo er gesagt hat, wir haben viele Körner gelassen. Das lange überlegen musste, was meinte er jetzt damit, aber anscheinend meinte er damit, dass man sich aufgearbeitet hat und viel ja, gegeben hat und dann einfach platt war. Ja, das Spiel zeigt es nicht so richtig. Also, dass die Jungs kämpfen, das will ich denen absolut nicht abstreiten.
Nee, aber das Spiel zeigte eher, als hätte man keine Ahnung, was man das tut.
Ja, deswegen, also da muss kampftechnisch muss, glaube ich, nicht mehr kommen, da ist schon alles da. Trotzdem, es ist ja, man muss langsam mal auch besser die Chancen kreieren. Also nicht einfach nur die Flanken blind reinschlagen oder den Standard blind reinschlagen und so weiter. Irgendwas muss da jetzt passieren langsam, Jungs.
Und ich hoffe, wir können beim nächsten Mal etwas positiver und etwas beschwingter und etwas befreiter über die 9 Punkte, die wir da mittlerweile haben werden,
ja,
sprechen. Und
es wird
hoffen, dass wir mehr Positives
wird leider sonst haben. Düster. Das muss man sich halt auch vor Augen führen. Ich weiß nicht, ob sowas eher hemmt, wenn man das auch sich so vor Augen führt. Aber es ist leider, wie es ist. Es sind halt Teams da unten drin, die schwer, wo man sagen muss, ja, die werden wahrscheinlich bis zum Ende der Saison da auch stehen. Und wenn andere Mannschaften da hingucken und sagen, ja, von den drei Mannschaften, die unterm Strich stehen, stehen drei da völlig zurecht. Der erste FC Kaiserslautern kommt da wahrscheinlich noch raus, wird man sich dann denken, als Außenstehender. Aber SV Meppen, VfB Lübeck und Magdeburg sowieso spielen, könnte schon passen. Und das möchte ich einfach, dass die Mannschaft da dass die Mannschaft diesen Kritikern Lügen straft. Ja. Zeigt einfach, dass der SV Meppen nicht dieser kleine Club ist, der mit dem, ja, auch als ich wieder gehört habe, ich habe vor dem Spiel gesagt, Dynamo Dresden ist einer von den ganz Großen und da bleibe ich auch bei. Das hat Björn Müller gesagt und Thorsten Frings. Dieses Gegner großreden und uns kleinreden geht mir langsam ordentlich auf den Sack. Das hast du ja vorhin auch schon gesagt. Ja. Langsam
das hat Neidhardt auch nicht gemacht.
Nee, das hat Neidhardt auch nicht gemacht, das muss man wirklich sagen. Neidhardt war immer kritisch, hat das gut analysiert, aber immer sagen, ja, ich habe doch gesagt, dass das oft die Kandidaten sind, dann ist das klar, dass wir verlieren.
Das ist ja schön, dass wir Motto, 19 ne? Aufstiegskandidaten in der Liga haben und wir eigentlich schon den Fahrstuhl nach unten gebucht haben.
Genau. Das wäre vielleicht auch so eine Idee, dass man das einfach mal lässt.
Tut uns doch einfach einen Gefallen, straft doch mal den Frings ein bisschen Lügen und gewinnt doch einfach das nächste Spiel haushoch mit geilen Aktionen. Macht's einfach mal.
Genau. So. Wir unterstützen euch vor dem Fernseher leider nur.
Ich brülle trotzdem so laut, dass ihr uns vielleicht hören könnt.
Nach dem Waldhofspiel kann man ja auch schon sagen, müssen wir wieder in den Süden. Was heißt wieder? Also wir müssen in den Süden, nämlich Bayern 2 wartet.
Ja. Gut. Jo. Dann ist es das gewesen. Lange Folge heute.
Lange Folge, wie weit sind wir?
55 Minuten.
Ach, das geht noch.
Das geht noch.
Ja, wenn halt viel zu kritisieren ist, dann ist, weißt du, wenn viel zu loben ist, dann loben wir natürlich auch gerne, aber da redet man sich nicht in Rage.
Nee, das ist richtig.
Ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Sagt uns gerne, welchen Punkten ihr zustimmt und was ihr anders seht, ob wir zu kritisch waren, ob wir nicht kritisch genug waren, ob wir viel öfter hätten sagen müssen, der und der ist doof oder das und das funktioniert nicht.
Das machen wir schon. Sagen.
Ja, wie gesagt, kritisiert uns. Nein, er kommentiert lobt uns. Lobt uns, genau. Nee, sagt, was ihr meint, wie euch die Folge gefallen hat, wie ihr das seht. Ich bin gespannt. Oder wir sind gespannt. Ich besonders.
Auf Wiederhören.
Ciao.